Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Eine der ganz wichtigen Opernpremieren der Saison hat heute Abend in München stattgefunden. Wagners Rheingold, inszeniert von Tobias Kratzer und dirigiert von Wladimir Jurowski. Gleich werden wir hören, was unser Kritiker gesehen und gehört hat und wie er das beurteilt. Wie entsteht aus Wut eine Protestbewegung? Davon handelt eine Ausstellung in Stuttgart, auch das ein Thema in dieser Fazitstunde, in der wir dann auch über eine Petition sprechen, mit der die Rückgabe der Königin Nofretete nach Ägypten gefordert wird. Wagners Ring des Nibelungen ist für jedes Opernhaus eine Herausforderung. Was können die Opernleute mit einer Ringproduktion alles beweisen? Die Qualität des Orchesters, die Güte der Sänger, die Leistungsfähigkeit der Werkstätten und überhaupt die intellektuelle Potenz, die nötig ist, um diese Tetralogie, diesen Vierteiler, zu stemmen.
Für mich hat der Ring eine absolute Gültigkeit als Weltenepos, als Menschendrama, welches wie die griechischen Tragödien, wie die Werke von Shakespeare wirklich uns allen gewidmet sind und uns allen etwas zu sagen haben. Aber man muss bei Wagner mehr als bei Shakespeare und mehr als bei Griechen über seine persönlichen, menschlichen und allzu menschlichen Eigenschaften so durchkämpfen.
Sagt Wladimir Jurowski. Er ist der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper und hat heute Teil 1 der Tetralogie dirigiert, das Rheingold. Tobias Kratzer hat inszeniert. Er ist ein Bayreuth-erprobter und Bayreuth-hochgelobter Wagner-Regisseur. Das Rheingold ist für ihn ganz konkret mehr als nur ein Klumpen Gold.
Am Anfang sehe ich das tatsächlich eher als eine Art von fast energetischen Blitz, von dem man nicht so genau weiß, wie kann sich der entfalten, also jetzt ganz konkret in der Umsetzung. Also wabert er dann ein bisschen in der Atmosphäre und kann sich wieder kondensieren. Also wirklich so der Dichtegrad dieser Materie ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu definieren. Und es kann auch verschiedene Aggregatzustände haben. Die gehen also vom festen Gold bis hin zu vielleicht auch so einer Art von Nebel. Diese verschiedene Aggregatsartigkeit des Goldes ist mir auch sehr wichtig. Also dass das nicht von Beginn an irgendwie ein Klumpen Gold ist, der dann umgeschmiedet wird, sondern dass das tatsächlich seinen Aggregatzustand ändern kann und sich damit auch immer so ein bisschen der genauen Fassbarkeit entzieht.
Viel hat der eloquente Regisseur Tobias Kratzer im Vorfeld nicht verraten über seine Konzeption des Rings. Also Augen und Ohren auf und durch, das war das Motto für unseren vielfach Wagner-erprobten Rezensenten Jörn Florian Fuchs. Er hat die Premiere an der Bayerischen Staatsoper gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das Rheingold ist ja noch vergleichsweise einfach zu inszenieren. Ein Auftakt, der eine gewisse mythologische Leichtigkeit und Unbekümmertheit ausstrahlt. Wie sieht das denn in München aus, wenn Alberich zu Wellgunde, Voglinde und Fluss Hilde hinabtaucht in die Tiefen des Rheins?
Das sieht so aus, dass wir einen sehr heruntergekommenen, dicken Mann haben, der ein Motto erstmal beherzigt. Da musste ich denken, ich glaube, das ist ein bei Usmans, bei dem Autor kommt das vor, dass es in einer absoluten existenziellen Krise zwei Möglichkeiten gibt, nämlich au bout de la croix, ou c'est pistolet, nennt er das. Also wir gehen nieder vor dem Kreuz, werden religiös oder die erschießen uns. Und dieser Alberich, dieser Sandler, dieser Penner ist vor einer gerade in Rekonstruktion befindlichen Kirche. Da steht allerdings auf der einen Seite, Gott ist tot und entsprechend scheint auch für diesen Alberich Religion kein Ausweg zu sein. Also nimmt er eine Pistole und macht mehrere Versuche, sich umzubringen, bis dann allerdings diese Rheintöchter kommen, die offensichtlich etwas Geheimnisvolles bei sich haben, die ihn necken und dann kommt das, was wir eigentlich schon kennen. Er entreißt ihnen, ja, der Regisseur Kratzer sagte ja gerade schon was über das Gold. Ich habe das ein bisschen fast als eine Droge oder als so ein spezielles Element empfunden. Sieht auch so aus in einer Tüte und das klaut er dann und die Handlung beginnt.
Ist das Ganze jetzt aktualisiert? Das klingt so ein bisschen ja sehr ambitioniert, wollen wir mal so sagen.
Das ist alles reine Gegenwart mit allerdings einer Extraebene, die man eben jetzt nicht ganz genau einordnen kann. Es gibt die Insignien wie Ring, wie Speer für Wotan, das ist alles da. Aber es ist vielleicht so, das ist jetzt eine Interpretation, die ich mal jetzt habe, bin ich mir nicht ganz sicher, aber Wotan ist eigentlich derjenige, der eine neue Religion begründen will oder der vielleicht versucht, gleichsam die katholische Tradition, die christliche Religion weiterzudenken. Deswegen lässt er sich diese Kirche bauen. Das spoilere ich jetzt auch. Die ist am Ende auch in voller Pracht erblüht, regelrecht mit Kirchenfenstern und Wotan Orban und Co. stehen dann auf einem Altar, stehen dort und es kommt eine Gemeinde hinein. Also diese Komponente ist da drin und aber auf dem Weg muss natürlich einiges gemacht werden. Dieser Alberich muss eben besiegt werden, beziehungsweise der Ring muss ihm entrissen werden. Alberich, der so eine Art Computer-Nerd ist, der aber auch Waffen konstruiert hat, der lebt in einer Garage und da gibt es dann eine per Video zu sehende Reise durch die Welt eigentlich. Wotan und Halbgott Loge, der ihm ja immer zur Seite steht, die reisen also buchstäblich durch die ganze Welt, um dann endlich Alberich aufzuspüren und ihm eben zu besiegen. Es gibt da schöne Effekte da drin, wirklich allein wie sich Alberich in einen Drachen verwandelt, da ist das Garagentor eine kurze Zeit runter und dann sieht man also den Schwanz des Drachen, der gegen diese Garage sehr eindrucksvoll wütet. Also es wird durchaus auch mit Bühnenzauber, mit viel Bühnentechnik und Video gearbeitet. Es ist gewisserweise ein bisschen kulinarisch auch, aber man bleibt eigentlich jeden Moment dabei. Ja. Und es ist eben auch interpretiert und ist aber nicht so klar, dass man weiß, wie es in den anderen drei Teilen nun weitergehen soll.
Jetzt zur Musik, Herr Fuchs. Der Dirigent Jurowski hat gesagt, nicht Wotan sei der Hauptprotagonist, sondern Alberich im Rheingold. Hier hören wir diesen garstigen Nibelungen, wie er Mime arg zusetzt. Hurtig hinab. Dieser kurze Ausschnitt klang plastisch, auch musikalisch sehr beredt. Wie hat denn Jurowski das Orchester und die Solisten durch all die zahllosen Leitmotive in der Partitur gelotst, Herr Fuchs?
Das ist ein großer, sehr, sehr schöner Klangfluss. Das ist wenig, was da irgendwie mal auf der Stelle tritt. An ganz, 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 ganz wenigen Momenten ist es ein bisschen gedehnt vielleicht. Ansonsten legt eigentlich Jurowski Wert darauf, das Rad hier nicht neu zu erfinden, sondern wirklich ganz im Sinne der Partitur, wirklich die farbenprächtigen Momente, die einzelnen sprühenden Farben da rauszuholen einfach. Das gelingt also über diese gut 2,5 Stunden, finde ich, exzellent. Das ist eine andere Geschichte als jetzt Petrenko, der den letzten Ring etwa gemacht hat, oder auch Kent Nagano. Vor allen Dingen, weil Petrenko ist ja dann diese Feinarbeit, wirklich in jedem Detail was Neues zu versuchen zu erfinden. Das hat man jetzt hier überhaupt nicht, aber man ist sehr schnell, nicht nur szenisch, sondern auch musikalisch wirklich gebannt und bleibt da auch bei der Stange. Was ich jetzt finde, bei dem Rheingold ja noch im Gegensatz zu den anderen Ringteilen eher geht, weil es ja auch dann trotz allem das kürzeste Stück ist. Aber auch da, finde ich, gibt es musikalisch immer wieder mal Längen. Zumindest habe ich das sehr oft erlebt und das haben wir heute nicht, erfreulicherweise.
Jetzt sollten Sie natürlich auch noch die Sängerinnen und Sänger erwähnen, vielleicht 2, 3 herausgreifen, die besonders gut oder besonders enttäuschend waren.
Also ganz, ganz viel Applaus hat der erwähnte Alberich bekommen, Markus Brück, der übrigens auch körperlich ziemlich einen Einsatz hat. Der wird nämlich dann, wenn er so richtig, wenn es ihm richtig an den Kragen geht, dann ist dieser Mann komplett nackt auf der Bühne eine ganze Zeit lang und er lässt dann auch einmal seinen menschlichen Bedürfnissen freien Lauf, sprich er pinkelt dann und das hat so für einen Moment der Irritation und des Grubbelns im Publikum gesorgt. Es gab am Ende für die Regie auch ein paar deutliche Buß neben vielen Bravi, aber Brück macht es fantastisch. Wir haben das gerade schon gehört, es ist mit extrem viel Kraft gesungen und trotzdem in den zarten Verzweiflungsmomenten ist die Stimme sehr präsent. Sehr, sehr gut, auch der Jean Panikkar von Loge etwa. Und Wotan Nicholas Brownlee, da hatte ich erstmal ein bisschen Anlaufschwierigkeiten oder er hatte die vielleicht auch. Man muss sich an die Stimme gewöhnen, die ist manchmal ein bisschen grob und nicht so schön und mehr nicht belegt, aber sie kratzt so ein bisschen. Aber das hat sich schnell gegeben an diesem Abend. Ansonsten auch Wiebke Lehmkuhl hat sehr, sehr viel Applaus als er da bekommen, hat das sehr, sehr gut gemacht. Also es ist musikalisch und szenisch finde ich ein absolut herausragender Abend, auch wenn ich so auf die letzten Wagner-Aufführungen, sagen wir mal in den letzten durchaus 10 Jahren blicke, auch auf Bayreuth. Das ist absolut jetzt nach dem Rheingold etwas, wo man total gespannt ist, wie das weitergeht. Die Hoffnung ist da, dass es gut weitergeht. Andererseits hat man es natürlich oft erlebt, dass man ziemlich begeistert nach einem Rheingold kommt und dann lässt das langsam nach. Aber wie gesagt, wir werden dranbleiben.
Der erste Teil der Ring-Tetralogie von Tobias Kratzer und Wladimir Jurowski an der Münchner Staatsoper. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Journalisten in Kriegsgebieten geraten oft zwischen die Fronten. Genau das ist jetzt im Gazastreifen und auch im Libanon zu beobachten. Der Krieg im Nahen Osten hat inzwischen mehr als 130 Medienschaffenden das Leben gekostet. Das hat Reporter ohne Grenzen in der vergangenen Woche berichtet. Wir werden jetzt eine Reportage hören von unserem Libanon-Korrespondenten Martin Durm. Er berichtet, wie im Libanon immer mehr Reporterinnen und Reporter unter Beschuss geraten, wie gerade jetzt bei einem israelischen Luftangriff, bei dem 3 Journalisten getötet wurden. Eine Reportage, die unter die Haut geht.
Der Luftschlag kam mitten in der Nacht, als die Journalisten in ihren Betten lagen und schliefen. Kamerateams und Fotografen von 7er östlichen Nachrichtensendern hatten sich in den Tagen zuvor in der Kleinstadt Hasbaya in einem Gästehaus einquartiert. Nun liegt dort alles in Trümmern. 2 Kameramänner aus dem Iran und ein libanesischer Rundfunktechniker sind ums Leben gekommen. 18 Journalisten hatten sich im Gästehaus einquartiert. Der Angriff auf eine derart große Gruppe von Journalisten ist beispiellos im bisherigen Kriegsverlauf. Er signalisiert arabischen und auch westlichen Reportern in Beirut, es kann euch überall und jederzeit treffen. Stunden nach dem nächtlichen Bombardement sucht der Al Jazeera-Reporter Ihab El-Aqdi einen Weg durch die Überreste des Gästehauses. Er hat überlebt und er berichtet live für seinen Sender. Mehrere Raketen seien eingeschlagen, sagt er, zeigt auf geborstene Wände, während seine Kollegen 2 tote Körper ins Freie schleppen. Hasbaya ist eine hübsche, friedliche Kleinstadt, bekannt für erstklassige Oliven und Feigen. Die Medienleute glaubten, in Hasbaya vor den Kämpfen im libanesisch-israelischen Grenzgebiet sicher zu sein. Aber das waren sie nicht. Die 3 Todesopfer des israelischen Angriffs waren für iranische und libanesische Sender im Einsatz, El Mayadin und El Manar, die beide der Hezbollah nahestehen. Die Berichte von El Mayadin und El Manar sind von anti-israelischer Propaganda verzerrt, aber die Getöteten im Gästehaus von Hasbaya waren keine Hezbollah-Milizionäre. Es waren Zivilisten. Das sei ein Kriegsverbrechen, erklärte der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad und kündigte an, das Außenministerium werde eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat einreichen. Die israelische Armee hat in den zurückliegenden Monaten nicht nur die Mitarbeiter Hezbollah-naher Sender getötet. Vor fast genau einem Jahr starb der Kameramann der internationalen Nachrichtenagentur Reuters, Isam Abdallah, nahe der israelischen Grenze durch direkten Beschuss. Auch Rif Akil, Reporterin des seriösen Nachrichtensenders Al Jadid, geriet in akute Lebensgefahr, als sie live einen Aufsager machte. Bei solchen Angriffen scheint es dem israelischen Militär weniger um den Kampf gegen israelfeindliche Propaganda zu gehen. Dann müsste es viele Medienhäuser in der arabischen Welt bombardieren. Entscheidend sind vielmehr die grässlichen Bilder vom Krieg, die arabische Nachrichtenkanäle seit einem Jahr aus Gaza und seit einem Monat auch aus dem Libanon senden. Für arabische Korrespondenten ist Israel immer Al-Adu Israeli, der Feind. Die Kamerateams sind aber auch häufig unerschrockene Chronisten des Krieges. Sie gehen mitten in die schlimmsten Todeszonen hinein und zeigen, was übrig bleibt, wenn ein Wohnblock bombardiert wird. Verstümmelte Leichen, tote Kinder. Die Szenen sind oft so verstörend, dass man sie im Westen nicht zu sehen bekommt. In der arabischen Welt laufen sie rund um die Uhr über die Bildschirme.
Brief?
Fragte der Moderator von Al Jadid, als während der Live-Sendung eine Rakete einschlug. Die Reporterin Rif Akil wischte sich den Staub aus dem Gesicht, nahm ihr Mikrofon und machte weiter.
Journalisten im Libanon im Fadenkreuz des israelischen Militärs. Eine Reportage war das von Martin Durm. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Mit dieser Parole haben tausende junge Menschen in den vergangenen Jahren wiederholt protestiert. Oft an einem Freitag während der Schulzeit ein bisschen ungehorsam sein, das gehört dazu. Die Klimaprotestaktionen von Fridays for Future. Sie sind Ausdruck von einem Unbehagen, von Angst, von Wut, vielleicht auch von dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Ein Beispiel für viele, viele Proteste, die es seit Jahrhunderten in verschiedenen Formen und gesellschaftlichen Zusammenhängen gibt. Wie entstehen solche Proteste? Wann wird aus der Wut eine Bewegung? Genau das fragt eine Ausstellung im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Protest von der Wut zur Bewegung. Zusammen mit Maike van Rijn hat Sarah Happersberger diese Ausstellung kuratiert und sie ist jetzt am Telefon. Frau Happersberger, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Protest, das bedeutet ja laut sein, für Aufsehen sorgen, sich wehren. Kann man so Proteste quer durch die Jahrhunderte charakterisieren?
In der Intention auf jeden Fall. Es geht immer irgendwie darum, laut zu werden, sichtbar zu werden, Raum im Diskurs, in der Öffentlichkeit, von der Politik zu gewinnen. Denn das ist notwendig, um das Anliegen tatsächlich auch durchzusetzen. Man muss natürlich fragen, wie buchstäblich man den Begriff laut nimmt. Es gibt natürlich auch Protestformen, die tatsächlich eher still sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Petition zu Hause vorbereite, dann hört man vielleicht gar nichts in meinem Zimmer. Oder ich mache eine Mahnwache, wo es tatsächlich explizit darum geht, wir schweigen eine Minute oder mehrere. Also tatsächlich die Buchstäblichkeit kann man diskutieren, aber grundsätzlich geht's bei Protesten immer darum, Lärm zu machen im Sinne von man schafft Aufruhr und Aufmerksamkeit für sich und sein Anliegen.
Ziel eines Protestes ist es ja, etwas zu verändern, aber zunächst auch einmal mehr zu werden. Protestbewegungen wollen wachsen. Welche Rolle spielen denn und spielten in diesem Zusammenhang die Medien?
Eine sehr, sehr große. Protestgeschichte ist immer auch Mediengeschichte. Die Möglichkeiten, sein Anliegen ja bekannt zu machen, vor allem aber auch MitstreiterInnen zu gewinnen, hängen immer damit zusammen, welche Medien einem zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel im Bauernkrieg oder auch in späteren Zeiten war das Flugblatt ganz, ganz zentral dafür. Und natürlich spielten auch Plakate oder Fahnen eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch die Presse, das ist ja sowieso selbstverständlich. Wir betonen in unserer Ausstellung vor allem auch den digitalen Bereich. Mit einem Hashtag oder einer sozialen Plattform kann ich ganz, ganz viele Leute gewinnen, um mein Anliegen zu verbreitern, eine Basis dafür in der Gesellschaft zu schaffen und viele Menschen dazu bringen, mitzumachen.
Sie hatten, Frau Happersberger, den Bauernkrieg gerade schon erwähnt. Ihre Ausstellung ist Teil der großen Landesausstellung 500 Jahre Bauernkrieg. Damals richtete sich der Unmut der Menschen nicht nur gegen die Obrigkeit, sondern auch gegen die Kirche, gegen die katholische Kirche. Kann man denn damals auch von einer frühen Protestbewegung sprechen?
Das kommt immer auf die Definitionen an. Es wird auch sehr oft der Begriff Aufstand verwendet. Also unsere kulturhistorische Ausstellung zum Bauernkrieg, die etwas später als unsere eröffnet, nennt sich auch Aufruhr. Wichtig aber ist im Zusammenhang mit unserer Ausstellung, dass sehr, sehr viele Motive sich übertragen lassen auf die Fragen, die wir in unserer Ausstellung beantworten möchten und ja eigentlich generell für Protest gelten, also im Sinne der Abläufe. Tatsächlich steht am Bauernkrieg, steht ganz am Anfang ganz, ganz viel Unmut und das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Und im weiteren Verlauf geht es dann um die Frage, welche Mittel stehen mir zur Verfügung, wie kann ich mich in der Gesellschaft bewegen. In der Zeit des Bauernkriegs war ja die Ständeordnung, das heißt, da hatten Bauern und Bäuerinnen und ja Personen aus dem niederen Stand andere Möglichkeiten. Gleiches gilt für Frauen. Diese Fragen zum Beispiel kann man auch auf heute übertragen. Gleiches gilt auch für die Frage der Vernetzung und wie man den Protest in den öffentlichen Raum trägt.
Jetzt sollten wir mal konkret über Ihre Ausstellung sprechen, Frau Happersberger in Stuttgart. Sie haben eine Erlebnisausstellung konzipiert. Was kann denn die Besucherin, was kann der Besucher im wahrsten Sinne des Wortes dort erleben?
Ganz viel. Wir möchten, dass die Besucherinnen sich in die Rolle der Protestierenden begeben und aus dieser Perspektive heraus unsere Ausstellung erleben. Das bedeutet zum Beispiel, man kann in einem Raum für ein bestimmtes Anliegen abstimmen. Man kann auch selber ein Anliegen vorstellen, mit dem man seinen Protest realisieren möchte. Man kann über Wege entscheiden, also zum Beispiel, welche Mittel nutze ich für meinen Protest. Das könnte jetzt die Demonstration sein oder die Petition oder ein kreativer Protest. Dann kann ich abstimmen, wie sieht das aus mit Blick auf die Form des Protests. Ist er eher friedlich oder eher konfrontativ oder eher radikal? Also es gibt ganz viele Stationen zum Mitmachen. Ich kann auch Dinge einfach erfahren. Zum Beispiel kann ich mich in ein besetztes Haus setzen und Protestsongs anhören. Ich kann mich aber auch in ein Wohnzimmer begeben und dort tatsächlich an einer aktuell laufenden Petition teilnehmen und mit abstimmen im Raum der Ausstellung oder mich in eine Menschenkette stellen. Dann gibt es Stationen, wo wir auch explizit Gruppendynamik testen wollen. Wir haben zum Beispiel ein Auto in der Station, das von Besucherinnen zerschlagen oder eingedellt werden kann. Mhm. An der Station wollen wir das Potenzial der Eskalation ausprobieren. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, inwiefern werde ich durch andere Menschen in der Ausstellung beeinflusst? Wie verhalte ich mich, wenn ich mit einer Gruppe komme oder wenn ich als Einzelbesucherin komme? Was macht es mit mir, wenn ich zuschaue? Und ich glaube, da stellt sich die Frage natürlich, bin ich eine Einzelbesucherin oder eine Gruppe? Ganz besonders.
Ja, es stellen sich natürlich auch immer inhaltliche Fragen im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Protestformen, die Sie geschildert haben. Wenn wir jetzt mal bei der Aktualität bleiben, welche Proteste nehmen Sie denn als Beispiel? Also ich könnte mir vorstellen, man kann ja von den Impfgegnern Corona bis hin zu Stuttgart 21, Ihre Ausstellung in Stuttgart, sprechen. Man kann von der letzten Generation sprechen, die sich auf die Straße setzen und blockieren, zivilen Ungehorsam machen. Was haben Sie da ausgesucht?
Das alles aufzuzählen, da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich 2 Tage. Wir haben alleine eine Videoinstallation ganz am Eingang der Ausstellung, wo wir, ich glaube, über 100 Bilder und Filmausschnitte drin haben. Wir haben schon versucht, viele Themen aufzugreifen, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark präsent waren. Also die Corona-Proteste kommen vor, es kommen auch natürlich die Proteste gegen und für Stuttgart 21 vor. Es kommen Proteste zu Klimagerechtigkeit vor, aber auch zum Thema Inklusion haben wir einen Beitrag. Aber auch ein bisschen historische Bewegungen, also Frauenbewegung zum Beispiel spielt eine Rolle, Studierendenbewegung der 68er, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung.
Ist es denn auch ein Thema in der Ausstellung, dass es ja eigentlich ein Privileg ist, protestieren zu können? Es gibt ja nach wie vor autoritäre Staaten, in denen Proteste ja unterdrückt niedergeknüppelt werden, im Iran zum Beispiel, in Russland.
Ja, das kommt an mehreren Stellen tatsächlich zutage. Also wir haben in einem Raum zum Thema Ungerechtigkeit fühlen mehrere Personen interviewt. Und eine, mit der wir gesprochen haben, beziehungsweise das ist ein Filmausschnitt, der aus einem bestehenden Film ist, Dear Future Children heißt der. Pepper heißt die Aktivistin, die spricht über die Bedingungen von Aktivismus in Hongkong, in der Demokratiebewegung. Und da erklärt sie auch zum Beispiel, dass eine befreundete Aktivistin auch ein Pseudonym verwendet. Mhm. Und auch der Name Pepper, den wir in der Ausstellung haben, ist nicht ihr echter Name.
Also das Ganze regional, national und auch international behandelt dieses Thema.
Ja, wir versuchen aber oft auch bei Themen, die international verbreitet sind, regionale Beispiele zu finden, um eben diese Bezüge herzustellen. Also viele Proteste, die global werden, beginnen regional oder prägen sich auf unterschiedlichen Ebenen aus.
Also auch da wieder das Stichwort mehr werden, wachsen.
Genau.
Im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart die Ausstellung Protest von der Wut zur Bewegung. Sie ist im Alten Schloss bis Mai zu sehen. Zusammen mit Maike van Rijn hat Sarah Happersberger die Ausstellung kuratiert. Ich danke für das Gespräch, Frau Happersberger. Guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Als Nemo dieses Jahr in Malmö den ESC gewann, war die Freude bei vielen Schweizern groß. Auch weil damit klar war, dass der größte Musikwettbewerb der Welt somit im kommenden Jahr in der Schweiz stattfindet. Mehrere Städte bewarben sich, letztlich fiel die Wahl auf Basel. Nicht bei allen ist das ein Grund zur Freude. Die christlich-konservative Partei EDU hat durchgesetzt, dass die Menschen in Basel per Referendum entscheiden, ob die Stadt 37,5 Millionen Euro für das ESC-Rahmenprogramm dazugibt. Die EDU hält den Musikwettbewerb für politisch und weltanschaulich höchst aufgeladen. Der Basler Regierungspräsident Konradin Kramer verteidigt die Unterstützung durch die Stadt.
Wir haben ja diese ganze ESC-Bewerbung breit abgestützt. Bei allen Parteien, die bei uns im Parlament vertreten sind, bei der Wirtschaft, bei den Kulturschaffenden. Und überall war das überwiegend klar, dass dieser Anlass ein Gewinn ist für eine Stadt, dass er kurzfristig ein tolles Fest ist, aber langfristig eben auch den Namen der Stadt in Europa hinausträgt, Touristinnen und Touristen anlockt.
Konradin Kramer, Regierungspräsident der Stadt Basel. Archäologen haben auf dem Areal des römischen Freilichtmuseums in Hechingen in Baden-Württemberg ein Götterdenkmal ausgegraben. Jetzt wurden die Funde erstmals präsentiert. Laut dem Landesamt für Denkmalpflege handelt es sich um 100 Fragmente mit verschiedenen Darstellungen aus dem antiken Götterhimmel. Die Reliefs der Steinquader zeigen Götter und Gestalten aus den Sagenkreisen. Sie gehören demnach zu einem monumentalen Denkmal innerhalb einer großen römischen Villenanlage. Wem das Götterdenkmal gehörte und wer es geweiht haben könnte, ist bisher nicht bekannt. Die Funde stammen vom Sommer 2023 und 2024. Nach 8 Monaten ist in Rom die Restaurierung des Bronze-Baldachins in Petersdom abgeschlossen worden. Zum ersten Mal war das barocke Werk heute wieder ohne das rund 20 Meter hohe Gerüst zu sehen. Der in Gold und Schwarz glänzende Baldachin stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde von Gian Lorenzo Bernini erschaffen. Papst Franziskus stellte ihn während der Messe vor, die er zum Abschluss der Weltsynode hielt. Die erste Restaurierung des Baldachins seit 1758 war eines der zentralen Vorhaben zum heiligen Jahr 2025. Dazu werden in Rom Millionen Pilger erwartet, die auf einen vollständigen Ablass ihrer Sünden hoffen. Das heilige Jahr findet nur alle 25 Jahre statt.
Die Kunstwelt ist sich einig, der traditionell europäisch geprägte Blick auf die Kunstgeschichte wird der Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksform überhaupt nicht gerecht. Internationale KuratorInnen folgen dem Gebot der Stunde und schauen über den eurozentrierten Tellerrand hinaus. Das Label Black Figurative Painting ist ein wichtiges Verkaufsargument dabei geworden. Als eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst gilt Amoako Boafo aus Ghana. In seinen Gemälden porträtiert der 1984 geborene Künstler Personen des öffentlichen Lebens, Künstlerkolleginnen und Bekannte und schafft damit eine neue Bilderwelt. Jetzt ist ihm im Wiener Belvedere unter dem Titel Proper Love eine erste umfassende Ausstellung gewidmet. Christine Scheucher berichtet.
Internationale Sammler reißen sich um seine Werke. Auf Auktionen erzielte seine Malerei Rekordpreise und seit 2022 wird er von der wohl mächtigsten Galerie der Welt, Gagosian, vertreten. Wie aus dem Sohn eines ghanaischen Fischers einer der gefragten Maler der Gegenwart wurde, diese Frage treibt die Kunstwelt um. Amoako Boafo schafft formale Hybride, die faszinieren, wirft die große Zitatmaschine an und verschleift die Formensprache von Popart und Wiener Moderne mit afrikanischen Traditionen.
Amoako Boafo ist ein Künstler, der natürlich einen kometenhaften Aufstieg in den letzten Jahren hingelegt hat. Was interessant ist in diesem Zusammenhang ist, dass man bedenken muss, dass ein schwarzer Künstler es schon ohnehin schwieriger hat auf dem immer noch sehr weißen und vom Westen geprägten Kunstmarkt. Und in diesem Zusammenhang muss man das auch sehr differenziert sehen.
Kurator Sergei Harutunian hat die erste große Einzelausstellung Amoako Boafos kuratiert. Das Luxuslabel Dior, seit einigen Jahren Kooperationspartner des aufstrebenden Künstlers, gab zum Auftakt der Schau Proper Love einen Empfang in den feudalen Hallen von Prinz Eugens barockem Lustschloss. Das Medieninteresse war enorm, zu Recht, wie Kurator Sergei Harutunian findet, denn Form und Technik Boafos seien einzigartig.
I will only have to be able to put up the canvas on the wall and then have a pencil to do a sketch and then how I feel, that's how I proceed.
Er arbeite ohne Routinen, er hänge eine Leinwand an die Wand, zeichne eine Skizze mit dem Bleistift und schließlich entstehe ein Gemälde, sagt Amoako Boafo, der für seine Porträts schwarzer Persönlichkeiten bekannt ist.
Er ist ein schwarzer Künstler aus Ghana und das Schwarzsein hat für ihn eigentlich, solange er noch in Ghana war, gar keine große Rolle gespielt. Erst als er in den West gekommen ist, wurde das tatsächlich ein Thema. Leute haben ihn gefragt, warum malst du nur schwarze Menschen? Er hat auf diese Frage mal geantwortet, naja, diese Frage hat mir in Accra niemand gestellt. Erst als ich sozusagen in den Westen gekommen bin, wurde mir immer diese Frage gestellt. Jetzt, nun kann man ein bisschen provokant auch fragen, naja, an Francis Bacon hat auch niemand gefragt, warum er nur weiße Menschen malt.
1984 wird Amoako Boafo in Accra geboren. Seine Mutter ist Köchin, der Vater Fischer. Am Garneter College of Art studiert er Malerei. Das technische Handwerk steht im Mittelpunkt dieser Ausbildung, die Buafo retrospektiv als Korsett empfindet, das seine Kreativität einschnürt. 2013 kommt Amuako Buafo nach Wien und schreibt sich an der Akademie der Bildenden Künste ein. Ein Wendepunkt in seiner Karriere. Hier lernt Amuako Buafo die Kunst der Wiener Moderne kennen. Vor allem Werke Gustav Klimts und Egon Schieles hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
Da hat er auch wirklich sich selbst auch gefunden. Also er hat durch die Auseinandersetzung mit der Wiener Moderne, aber auch generell auch mit der österreichischen Gegenwartskunst, hat er gemerkt, was Malerei noch bedeutet und Kunst noch bedeutet. Er hatte das Handwerk sozusagen, aber er hatte noch nicht seinen typischen Stil und den hat er hier entwickelt.
Als Figuren im Hintergrund, als dienende, als exotische Accessoires eines Fürsten setzte die europäische Kunstgeschichte Schwarze ins Bild. Sie wurden zur Projektionsfläche für Allmachtsfantasien, ihr Aussehen war Stigma und Alleinstellungsmerkmal. Ein Herrscher, der sich mit einem schwarzen Diener porträtieren ließ, setzte den Aktionsradius seiner Macht ins Bild. Als Antwort auf diesen kolonialen Blick wird die afrikanische Porträtkunst derzeit zu Recht gefeiert. Wenngleich unter dem Label Black Figuration in den vergangenen Jahren zahlreiche Werke den Markt fluteten, deren Qualität mitunter angezweifelt werden kann. Wenn Diversität zum bloßen Marketing-Label wird, bleibt freilich ein schaler Nachgeschmack. Auch Amuako Buafo geriet in die Hand von Spekulanten. Manche Kritiker bezeichneten den heute 40-Jährigen als reines Kunstmarktphänomen und sie prophezeiten den Absturz nach dem Hype. Mittlerweile, das betont Belvedere-Kurator Sergei Harutonian, sei der Künstler vorsichtig geworden. Der Erfolg gibt Amuako Buafo recht.
Bis Mitte Januar ist diese Ausstellung zu sehen im Wiener Belvedere. Christine Scheucher berichtete. Die Forderung ist bekannt und wird immer mal wieder gestellt, die Rückkehr der Nofretete nach Ägypten. Seit 1912 befindet sie sich im deutschen Besitz, seit 1913 ist sie in Berlin. Wobei Juristen ja klarsichtig unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Besitzer ganz klar ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die die Königin Nofretete im Neuen Museum in Berlin zeigt. Doch wer ist Eigentümer der Nofretete? Für Sahih Hawass ist das klar. Der Archäologe und ehemalige Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung glaubt schon lange belegen zu können, dass es nach der Entdeckung des Schatzes bei der sogenannten Fundteilung im wahrsten Sinne des Wortes, im wahrsten Sinne nicht mit rechten Dingen zuging. Seit Jahren kämpft er für eine Rückgabe. Jetzt hat er eine Petition in Deutschland gestartet, die innerhalb weniger Tage von mehr als 28.000 Menschen unterzeichnet wurde. Stefanie Gerhold kennt den Fall sehr genau. Sie hat nämlich einen Roman über die ägyptische Königin der 18. Dynastie geschrieben, Das Lächeln der Königin. Frau Gerhold, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke.
Ziel der Petition sei es, schreibt Hawass, einen Dialog wieder in Gang zu bringen. Das ist ja eine etwas weiche Formulierung, ein Dialog in Gang bringen. Ist die Frage der Rückgabe also eher eine politische als eine juristische, kann man das so sagen?
Ich denke, das kann man so sagen und diese Formulierung ist auch durchaus geschickt, denn der juristische Fall ist ja eindeutig. Die Teilungsurkunde nennt die Büste der Nofretete als eines der Stücke, die nach Berlin gehen dürfen. Damit ist das auf dem Papier erstmal nicht anfechtbar. Man muss aber in Betracht ziehen, unter welchen Bedingungen diese Urkunde zustande gekommen ist. Und da wird es eben interessant und auch tatsächlich sehr kompliziert.
1924, vor 100 Jahren, wurde die Büste zum ersten Mal in Berlin präsentiert. Hat sie der Zeitpunkt der Petition jetzt überrascht? Hat das was mit diesem Jahrestag zu tun?
Mich hat es im ersten Moment überrascht und im selben Moment hat es mich auch nicht überrascht, denn dieser Fall ist, wie gesagt, sehr kompliziert und es ist auch nicht die erste Rückgabeforderung. Und ich habe mich ja sehr viele Jahre damit befasst. Und um es gleich vorwegzunehmen, James Simon selbst hat gegen Ende seines Lebens in einem offenen Brief im Berliner Tageblatt Stellung bezogen und sich für die Rückgabe der Nofretete-Büste eingesetzt.
Diese Figur sollten wir ein bisschen näher erklären. James Simon, ein Mäzen, der in Berlin hochgeschätzt wurde damals. Und nachdem die James-Simon-Galerie jetzt auch auf der Museumsinsel benannt ist, warum ist denn in der Entdeckungsgeschichte der Nofretete dieser James Simon so wichtig?
James Simon ist die zentrale Figur. Er hat damals die Grabungen in Tell el Amarna finanziert. Ohne ihn, das kann man schon so sagen, wäre sie nicht in Deutschland. Ohne James Simons Initiative wären die Grabungen in Tell el Amarna nicht in dieser Weise in Gang gekommen. Dahinter steht ja der ebenfalls Berliner Ägyptologe Ludwig Borchert, der dieses große Unternehmen James Simon vorgeschlagen hat seinerzeit und ihn eben dafür gewonnen hat, das komplett zu finanzieren.
1924, vor 100 Jahren, wurde die Nofretete zum ersten Mal ausgestellt. Seit 1913 war sie in Berlin, also ein ganz langer Zeitraum. Warum hat man sie so lange in Anführungsstrichen versteckt? Nun, nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Man war ja sehr stolz darauf.
Ja, da kommen wir jetzt zum Kern dieser Frage, auf die sich eben jetzt auch diese Petition beruft, dass eben diese Fundteilung umstritten ist. Ich denke, man muss das in dem kolonialen Kontext betrachten. Diese Fundteilungen damals wurden durchgeführt von der ägyptischen Altertumsbehörde, die sich in französischer Hand befand. Allerdings hatte auch Großbritannien großen politischen Einfluss und diese Behörde selbst war in einer Umbruchssituation. Das war ja 1913. Die nationalistische Flügel wurde stärker damals. Der scheidende Direktor nicht mehr von allen gut gelitten. Es waren also keine guten Bedingungen, um eine besonnene Entscheidung zu treffen oder auch eine, die wir aus unserer Warte als angemessen oder gar gerecht benennen könnten.
Also jetzt sind wir doch wieder bei dem Juristischen. Also es ist irgendwie angesiedelt zwischen dem Juristischen und zwischen dem Politischen. Also die Petition sagt, die Nofretete sei unrechtmäßig aus Ägypten entfernt worden. Und der Präsident Patzinger der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagt, die Büste sei regulär durch eine reguläre Fundteilung nach Berlin gelangt. Also klare Widersprüche.
Die Sache ist ambivalent. Was man dazu aber sagen kann, ist, dass Ludwig Borchert selbst, der ja nun die Büste am besten kannte, weil er sie ausgegraben hat, nicht damit gerechnet hat, dass sie Deutschland zugesprochen würde. Er war selbst überrascht, um nicht zu sagen, er war schockiert, denn es war wirklich ein Danaergeschenk, muss man sagen. Er wusste, in dem Moment, wenn dieses Stück an die Öffentlichkeit kommt, in Deutschland würden Proteste laut werden.
Und das hat es schon gegeben, schon seit 1924. Also gleich ging es sozusagen los mit der Frage, müssen wir das nicht eigentlich zurückgeben?
Ja, so ist es. Ich will aber, um das zu erklären, noch kurz nochmal zurückkommen auf 1913. Denn Ludwig Borchert ist auch derjenige, der darauf gedrungen hat, diese Büste unbedingt unter Verschluss zu halten. Und das ist auch der Grund, warum sie eben erst über 10 Jahre später, 1924, zum ersten Mal gezeigt wurde.
Jetzt nochmal zurück zur Aktualität, zur Petition. Die Frage, Frau Gerhold, haben Sie die unterzeichnet?
Ich habe sie nicht unterzeichnet.
Das müssen Sie erklären.
Es ist ja so, jedes Metier hat seine Aufgabe. Und die Aufgabe der Literatur ist es, der Komplexität Raum zu geben. Und das habe ich mit meinem Roman gemacht, indem ich diese Geschichte in ihrer ganzen Ambivalenz erzählt habe und auch die schmerzhafte Seite, die bislang hierzulande noch nicht gesehen worden ist.
Und das meistens aus der Perspektive von James Simon.
Ja, richtig. Er war in dieser Sache wirklich zerrissen. Denn für Ludwig Borchert, dem er ja sehr verpflichtet war, bedeutete das am Ende, dass er nie wieder in Tell el Amarna graben durfte.
Die Petition ist ausdrücklich auch an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gerichtet. Wenn sich bisher ja nichts geändert hat an der Einstellung der Stiftung zu einer möglichen Rückgabe, warum sollte sich jetzt etwas ändern? Ist die Zeit vielleicht doch allmählich reif?
Sagen wir so, man blickt heute anders auf diese Fälle und es ändert sich laufend. Und daher kann es nicht schaden, dieses Gespräch wieder aufzunehmen. Ich sage bewusst nicht, wie eine Antwort ausfallen wird, denn auch das halte ich für schwierig.
Also sehr sinnvoll, auch so eine Petition zu starten, immer mal wieder sozusagen zu überprüfen, wo sind wir, wie gucken wir auf diese Geschichte von damals?
Schaden kann es nicht und man kann es den Ägyptern und Ägypterinnen auch nicht übel nehmen, dass sie ihre Nofretete wiederhaben möchten.
Innerhalb weniger Tage wurde eine Petition von mehr als 28.000 Menschen unterzeichnet, die die Rückgabe der Nofretete aus dem Berliner Neuen Museum nach Ägypten fordert. Stefanie Gerhold war das. Sie hat einen Roman zum Thema geschrieben, Das Lächeln der Königin, erschienen im Verlag Galliani. Frau Gerhold, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Alexander Kluge hat Opernhäuser als Kraftwerke der Gefühle bezeichnet, was er wohl über die deutschen Fernsehanstalten sagt. Wir hören es im Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Die Intendanten in der ARD sind keine Könige und keine absolutistischen Herrscher, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da ist der Kulturpressebeschauer als Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders schon mal erleichtert. Das Fernsehen ist auch keine Monarchie, sondern eine Diktatur, sagt im Interview Alexander Kluge, mit 92 Jahren ein Urgestein der deutschen Filmkultur. Es herrscht die Diktatur der Fernsehmentalität, also letztlich der Quote. Anlass für das Interview mit Alexander Kluge sind die Verhandlungen der Ministerpräsidenten der Länder über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Tageszeitung Taz weist darauf hin, dass die Damen und Herren Länderchefs einfach den ganz großen Zankapfel vertagt haben. Über den Beitrag, ob er steigt und wie er künftig festgelegt wird, soll erst die Ministerpräsident-Innenkonferenz im Dezember entscheiden, schreibt Steffen Grimberg. Die Washington Post und die Los Angeles Times geben unter dem Druck ihrer schwerreichen Eigentümer die Tradition der Wahlempfehlung auf, erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung über ein Medienthema in den USA. Endorsement heißt das, wenn die beiden Blätter, wie erwartet, sich in einem Leitartikel für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgesprochen hätten. Aber das wollen der Unternehmer Patrick Soon-Shiong, dem die Los Angeles Times gehört, und Amazon-Gründer Jeff Bezos, Besitzer der Washington Post, nicht. Donald Trump wird es freuen. Der Totalitarismusforscher Timothy Snyder bezeichnet das Verhalten, so wie Winkler, laut Guardian als vorauseilenden Gehorsam. Erste Redaktionsmitglieder kündigten bereits, bis Sonntagmittag gab es auf der Website der Washington Post mehr als 32.000 Kommentare, in denen das Verhalten der Zeitung in vielen Varianten als Feigheit und Schande bezeichnet wird. Etliche Tausend nahmen die Erklärung zum Anlass, ihr Abonnement zu kündigen. Am 5. November finden die Wahlen statt. Die Wahl wird eine Schicksalswahl sein. Harris oder Trump, Demokratie oder Autokratie, meint Hilmar Klute in der Süddeutschen. Oder wird es vielleicht gar keine Diktatur, wenn Trump gewinnt, sondern einfach nur eine endlose, bizarre und dabei auch sehr unterhaltsame Show? Dafür scheint es ja keinen geeigneteren Kandidaten zu geben als den Mann, mit dem sich reiche Zeitungsbesitzer lieber rechtzeitig gutstellen. Gleichgültig, was Trump keifend daher sagt oder tanzend dahin schweigt, alles wird umgehend gegen das Licht gehalten, wie das Röntgenbild einer Feuerqualle. Trumps Sätze stehen ja nicht als fein geschliffene Präsidentenzitate im Ehrentempel herum. Sie sind volatil und können nächste Woche wieder eingefangen und durch einen Satz ausgetauscht werden, der das Gegenteil meint. Was würde das für uns in Europa und speziell in Deutschland bedeuten? Werden wir darüber ehrlich und angemessen debattieren? Öffentlichkeit bedeutet eine Anstrengung, sagt uns da Alexander Kluge in der Frankfurter Allgemeinen. Sie vermittelt zwischen Empathie und Sachlichkeit. Empathie allein ist Schwärmerei. Sachlichkeit allein ist kalt. Beides zusammen ist das geistige Gebiss des Menschen. So funktionieren Menschen in einer freien Öffentlichkeit nun einmal. Sie sind angelockt, wenn sie etwas Überraschendes, Unbekanntes finden. Angelockt in ihren Emotionen und in ihrer Sachlichkeit. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Klaus Bukatzki mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.